Das kennen wir sicher alle. Die App auf dem Handy friert ein, das Programm auf dem PC stürzt ab oder beim Videospiel gibt es lustige Grafikfehler. Bugs, also Programmfehler, gibt es, seitdem es Computerprogramme gibt. Bei Videospielen oder Apps ist das vielleicht nicht besonders tragisch. Mit dem nächsten Update hat sich das Problem meistens schon wieder erledigt. Bei sicherheitskritischen Systemen wie im Gesundheitswesen oder in der Luftfahrt sind Programmfehler aber fatal und können sogar Menschenleben kosten. Schon lange gibt es deshalb Techniken, wie man diese Programmfehler und Sicherheitslücken findet, zum Beispiel mit dem sogenannten Fuzzing. Aber genau da, also beim Software-Testen, gibt es ein jahrzehntealtes Problem. Wie das durch neue Forschung möglicherweise gelöst werden kann, wie Fuzzing eigentlich funktioniert und wie unsere digitale Welt sicherer werden kann, darum geht's in dieser Folge vom Forschungsquartett. Mein Name ist Caroline Breitschädel, ich begrüße wie immer alle, die zuhören und ich begrüße das CISPA, das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, neu in der Riege unserer Forschungsquartett-Partner. Hi!
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit.
Das CISPA in Saarbrücken erforscht die Informationssicherheit in all ihren Facetten. Andreas Zeller ist CISPA Faculty und Professor für Softwaretechnik an der Universität des Saarlandes. Er forscht zur Entwicklung und Analyse komplexer Softwaresysteme. Für seine Arbeiten zu Programmanalyse und Fehlersuche wurde er mit zahlreichen Preisen geehrt. Und er ist einer der ganz wenigen Forscher, die zum zweiten Mal Europas höchste Forschungsförderung erhalten haben. Den ERC Advanced Grant über 2,5 Millionen Euro. Diese Förderung hat er für ein Projekt bekommen, mit dem das sogenannte Fuzzing noch weiter automatisiert werden soll. Welche Vision dahinter steckt und was es mit dem Fuzzing auf sich hat, darüber hat mein Kollege Stefan Ziegert mit Andreas Zeller gesprochen.
Fangen wir vielleicht mal von vorne an. Fuzzing, das stelle ich mir als eine Art Stresstest für Software vor. Gehen Sie damit?
Das ist in der Tat ein Test, mit dem man die Robustheit von Software gut prüfen kann. Der Erfinder von Fuzzing, das ist Professor Bart Miller von der Universität Wisconsin, hat in den 80er Jahren festgestellt, dass wenn er über eine Telefonleitung mit seinem Großrechner verbunden war, dass dann Gewitter und die elektrischen Signale auf der Telefonleitung die Eingaben durcheinander bringen konnten. Und da sind viele Programme auf seinem Großrechner abgestürzt dahin. Und er hat festgestellt, viele Programme waren nicht robust gegenüber solchen Zufallseingaben. Ja, und da hat er daraus eine Forschungsrichtung gemacht und der hat auch das Wort Fuzzing für unklare, vielleicht etwas fusselige, wenn man so will, Eingaben geprägt.
Und wie hat er dieses Problem gelöst? Also was ist der Ansatz? Wie funktioniert Fuzzing?
Er hat systematisch solche Störungen in bestehende Eingaben eingebaut. Er hat also einerseits Eingaben, die es schon gab für Programme, hat er einfach Zeichen ausgetauscht oder auch einzelne Bits ausgetauscht. Das heißt, aus einer 1 wird dann mal eine minus 1 oder aus einer 8 wird ein Buchstabe. Und auf der anderen Seite hat er aber auch vollkommen zufällige Eingaben erzeugt, also einfache, wie soll man sagen, wenn die Katze über die Tastatur läuft, also vollkommen sinnfreie Kombinationen von Buchstaben und Zeichen und Zahlen und hat die an Programme verfüttert. Und hat dabei festgestellt, dass zu dem damaligen Zeitpunkt sehr viele Programme mit solchen ungültigen Eingaben überhaupt nicht klargekommen sind. Die sind abgestürzt, die haben sich aufgehängt. Und das hat er damals durchaus als Problem erkannt. Aber damals war das so, dass es das Internet noch nicht so gab wie heute. Jeder einzelne Computerbenutzer wusste, wer mit den Programmen auf seinem eigenen Computer arbeitet. Heute ist das anders. Heute kann jeder auf Computer überall auf der Welt und auf deren Dienste zugreifen über das Internet. Und heute hat Fuzzing von daher noch eine viel größere Bedeutung, weil wenn ich an einen anderen Computer über das Internet eine solche zufällige Eingabe schicken kann und der sich daraufhin aufhängt oder einen Fehler zeigt oder ich gar das in Kontrolle übernehmen kann, dann ist das natürlich ein großes Problem.
Sie haben es ja gerade angesprochen, wir benutzen ja im Prinzip jeden Tag die unterschiedlichste Software für unser Interview jetzt zum Beispiel. Da läuft eine Software jetzt gerade im Hintergrund, die das Audio aufzeichnet. Außerdem habe ich den Browser geöffnet, der PC läuft und so weiter und so fort. Wo kommt denn Fuzzing heute überall zum Einsatz?
Das kommt tatsächlich in all diesen Komponenten zum Einsatz. Das heißt, ich benutze Fuzzing, um damit zum Beispiel zufällige Daten zu erzeugen, um zu prüfen, ob die möglicherweise von meinem Audioprogramm falsch interpretiert werden. Ich schicke per Fuzzing zufällige Daten an einen Webserver, um zu prüfen, ob der möglicherweise Fehler zeigt. Also alle Programme, die in irgendeiner Weise Eingabe verarbeiten, und tja, das sind eigentlich alle Programme, kann man mit Fuzzing testen.
Gibt es denn andersherum auch bekannte Sicherheitsvorfälle, bei denen Fuzzing eben nicht zum Einsatz kam?
Ja, zum Beispiel hatten wir vor 10 Jahren das berühmte Heartbeat-Sicherheitsleck. Das war eine Sicherheitslücke in einem sehr wichtigen Netzwerkprotokoll, wo also zwei Rechner sich gegenseitig austauschen. Und da war das so, dass man durch gezielte Eingaben dafür sorgen konnte, dass der Rechner, mit dem man sich unterhalten hat, Passwörter und andere wichtige Zertifikate, die also für die Authentifizierung, für die Sicherung von Daten notwendig waren, dass er die einfach preisgegeben hat. Und das hat man sehr einfach herausgefunden, indem man eben diesem Rechner über diese eine Schnittstelle einfach Zufallsdaten geschickt hat. Und dann hat er mit anderen Daten geantwortet und siehe da, diese anderen Daten enthielten auf einmal sehr sensible Daten wie Passwörter und Ähnliches. Das war eine sehr große Sicherheitslücke und die hat man durch Fuzzing praktisch innerhalb von Minuten gefunden. Das war sehr einfach. Und das lag eben daran, dass diese Schnittstelle noch niemals vorher auf diese Weise getestet wurde.
Wenn wir nochmal ganz konkret auf das Fuzzing schauen, Sie haben es ja schon erwähnt, das ist ja jetzt keine ganz neue Technik. Die Geburtsstunde fällt in das Jahr 1988. Da ging es dann eben um diese reinen Zufallseingaben, die dann auch automatisiert erzeugt werden konnten. Seitdem hat sich ja Fuzzing weiterentwickelt und wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es verschiedene Grundtechniken, die man anwenden kann. Welche sind das?
Die einfachste Technik ist immer einfach zufällige Zahlen hinzuschicken, zufällige Daten hinzuschicken und zu sehen, was passiert. Da hat man jetzt aber das Gesetz der Wahrscheinlichkeit, dass je besser die Programme gegen solche zufälligen Daten gesichert sind, desto schwieriger wird es, damit noch Sicherheitslücken zu finden. Ganz abgesehen davon, dass Fuzzing heute eigentlich zum Standardprogramm gehört, ein jeder, der irgendwo ein Programm veröffentlicht, sollte vorher einen Fuzzer darüber laufen lassen, um sicherzugehen, dass das Programm auch wirklich gesichert ist gegen solche Zufallsdaten und auch gegen gängige Angriffe. Wenn man es nicht macht, handelt man eigentlich fahrlässig heute. Nun ist es aber so, dass Fehler nicht nur unbedingt bei der unmittelbaren Verarbeitung der einzelnen Zeichen passieren, sondern die können natürlich auch hinterher passieren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ich schicke Ihnen eine Banküberweisung. Sie sind eine Bank und ich schicke Ihnen eine Banküberweisung. So, wenn ich Ihnen dann zufällige Daten hinschicke, A, B, C, D, irgendwas, dann wird der Rechner sagen, das ist keine Banküberweisung, da stimmt überhaupt nichts. Okay, gut. Ich muss also hingehen und muss etwas schaffen, was grob so aussieht wie eine Banküberweisung. Das heißt also, ich muss also hergehen und Daten drin haben wie, wer ist der Überweisende, von welchem Konto, auf welches Konto, in welchem Betrag, in welcher Währung. All diese Daten müssen da sein, bevor sich die Banksoftware überhaupt in irgendeiner Weise damit beschäftigt, sonst lehnt sie das einfach ab. Das ist genauso, wenn ich einen Überweisungsträger auf Papier habe, da haben Sie dieses schöne orangene Formular, da tragen Sie Ihre Daten ein, das sieht aus wie eine Überweisung. Und wenn ich Ihnen stattdessen sagen, wie ein Mickey-Maus-Heft hinlege und sagen, hier ist eine Überweisung, verarbeite das mal, dann werden Sie sehr schnell feststellen, das sieht nicht aus wie eine Überweisung, das lasse ich jetzt weg. Nun kann ich aber hergehen und auf so einem Überweisungsträger trotzdem Blödsinn eintragen. Dann trage ich ein, ich überweise jetzt Andreas Zeller hier an Stefan Siegert, überweise ich zum Beispiel mal minus 100 Euro. Das wäre ganz lustig. Ja, und jetzt die Frage, wie geht die Banksoftware damit um? Wenn das vorher nicht getestet wurde, dann kann es jetzt passieren, dass jetzt auf einmal auf meinem Konto, obwohl ich Ihnen Geld überwiesen habe, dass auf meinem Konto jetzt 100 Euro eingehen, ganz einfach, weil ich Ihnen einen negativen Betrag zugeschickt habe. Und auf die Art und Weise kann ich natürlich noch sehr viel mehr Schindluder treiben mit Daten, die eigentlich, sagen wir, auf den ersten Blick, wir sagen dann dazu, auf der Syntax her, also vom Aufbau her, sieht das alles gut aus, aber im Detail sind dann doch sehr feine Einzelheiten drin, die dafür sorgen, dass ich ein System sehr gut aus dem Takt bringen kann.
Das heißt, das Modell oder die Syntax muss passen in meinem Testing-Tool, damit ich die tieferen Programmfunktionen auch wirklich austesten kann und Fehler entdecken kann.
Genau so ist es. In dem Moment, wo ich weiß, welche Art von Daten vom Programm erwartet werden, wie die aufgebaut sind, dann kann ich über reine Zufallsdaten, also reine Ansammlungen von Zeichen, kann ich von solchen syntaktischen, zufälligen Sachen kann ich weggehen und kann Dinge bauen, die semantisch ungewöhnlich sind, die also vom Aufbau her alles enthalten, was man so braucht, wo aber die Bedeutung der einzelnen Daten, die da drin sind, wiederum außerordentlich ungewöhnlich ist. Und auf diese Art und Weise kann ich es schaffen, in tiefere Schichten meines Programms vorzudringen, ja, und dort wiederum für Ausfälle zu sorgen oder die Programme als Ganzes lahmzulegen.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann braucht man aber dafür quasi noch den Mensch. Also bisher muss der Mensch dieses Modell erstmal für das Testing-Tool dann auch entwickeln und entsprechend programmieren, damit das andere Programm dann auch dementsprechend getestet werden kann.
Genau, solche komplexen Testdaten werden momentan von Menschen tatsächlich von Hand gebaut. Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, da sitzt jemand an seinem Texteditor und tippt dann da die Daten ein für eine solche große Überweisung mit allem drum und dran und gibt dann eben an irgendeiner Stelle da, sagen wir, ein PC darum, diese minus 100 Euro ein und prüft dann damit, ob das Programm abstürzt. Das ist natürlich recht aufwendig, also solche Testdaten von Hand zu erzeugen, das ist richtig viel Arbeit, also das ist dann auch irgendwann zu teuer, weil, also zu teuer ist gut, man muss das halt mit dem Schaden abrechnen, aber man muss sich dann in die Haut des Programmierers hier versetzen. Wenn ein Programmierer ein Programm testen will, dann will er erstmal zeigen, dass es überhaupt funktioniert. Das heißt, bei einer Banküberweisung wird er erstmal prüfen, kommt das Geld überhaupt an? Funktioniert das, was ich programmiert habe? Und die extra Arbeit dann, sich zu machen, noch für alle möglichen Sonderfälle noch Prüfungen zu machen. Das machen sie dann, wenn sie eine Bank sind. Aber bei Feld-Wald-Wiesen-Programmen, die mit einem beschränkten Testbudget gebaut werden, da stellen wir dann doch häufiger fest, dass diese Prüfung, dieses kreative Testen mit allen möglichen Zufallswerten, dass das eben doch nur sehr unvollständig stattfindet, weil es zu teuer ist, wenn Menschen das machen.
Und genau hier setzt dann Ihre Forschung an. Also Sie wollen das Testen von Software vollständig automatisieren.
Naja, was wir machen ist, wir gehen davon aus, dass es eine Beschreibung des Datenaufbaus gibt, eine Beschreibung des Datenformats. Zum Beispiel bei einer Banküberweisung gibt es da fertige Standards für, die können wir einfach nehmen. Und dann nutzen wir diese formalen Beschreibungen, wie ein Datensatz aufgebaut ist. Und dann gehen wir her und bauen daraus Unmengen von Überweisungen. Das heißt also, ich gehe her und erzeuge jetzt aus dieser formalen Beschreibung heraus, sage ich jetzt, ich hätte jetzt gerne 1 Million Überweisungen, die zunächst mal diesem Standard gehorchen. Und auch da habe ich schon eine sehr große Gestaltungsfreiheit. Und dann gehe ich außerdem noch her und sage, neben dieser 1 Million Überweisungen, die dem Standard genau gehorchen, gehe ich jetzt noch her und mache noch 1 Million, die an irgendeiner Stelle den Standard nicht genau entsprechen. Also wo zum Beispiel dann eine negative Zahl in dem Überweisungsfeld drin steht. Oder wo die Kontonummer besonders lang, besonders kurz ist, irgendwelche Sonderzeichen enthält. Ich kann auch, wenn es mir Spaß macht, zum Beispiel hebräische Zeichen oder chinesische Zeichen einpflegen. Ja, und dann habe ich eine Vielzahl von Überweisungen, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Eigenschaften haben. Ja, und die gebe ich dann der Banksoftware, die dann verarbeitet und hoffentlich richtig verarbeitet. Also, wobei richtig verarbeiten für die gültigen Überweisungen natürlich das Gültige ist und für die ungültigen Überweisungen, die muss die dann auch korrekt ablehnen. Und die nächste Stufe in der Testautomatisierung ist es dann eben, solche Tests nicht nur automatisch ablaufen zu lassen, sondern sie auch automatisch zu erzeugen. Das heißt also, ich muss nicht mehr als Mensch meine Tests schreiben, sondern ich habe einen Fuzzer in dem Moment, der automatisch immer wieder neue Eingaben für mein Programm erzeugt und möglicherweise sogar noch prüft, ob das Verhalten meines Programms das Richtige ist, also ob auch das richtige Ergebnis am anderen Ende herauskommt.
Und das soll diese Spezifikationssprache S3 schaffen, richtig?
Die Grundidee nennen wir Language-Based Testing, das heißt sprachbasiertes Testen, wobei Sprache hier aus dem Begriff der formalen Sprachen kommt. Das bedeutet, wir definieren eine Sprache, die in der Lage ist, Eingaben für ein Programm zu erzeugen und die auch in der Lage ist, die Ausgaben zu verarbeiten. Und wir haben diese Kombination aus Grammatik und dazugehörigen Prädikaten stellt sich als ausgesprochen nutzerfreundlich heraus. Grammatiken ist in der Informatik ein Konzept, was es seit, 70 Jahren bereits gibt. Und diese extrasemantischen Eigenschaften machen wir uns das Leben auch sehr einfach. Das sind logische Formeln, die also Prädikate, die über die Elemente der Grammatik, Aussagenlogik ausdrücken. Das hört sich erstmal alles sehr formal an. Hier ist Logik, hier ist Grammatik. Das sind aber Dinge, mit denen Programmierer den ganzen Tag sowieso zu tun haben. Also für die ist das kein Hexenwerk. Und die können damit relativ schnell und einfach ausdrücken, ja, das hier ist die Sprache meines Programms, das ist die Eingabesprache, das ist die Ausgabesprache, so hängen die miteinander zusammen. Ja, und dann muss man nur noch einen Knopf drücken und dann fängt der Fuzzer an, auf sehr effiziente Art und Weise sehr geschickte Daten zusammen zu kombinieren. Und mit diesen Eingaben kann man dann auch relativ schnell tiefere Probleme in einem Programm finden.
Und welche Vision steckt dann dahinter mit dieser Spezifikationssprache S3? Was ist dann alles möglich?
Letzten Endes haben wir zurzeit die Situation, dass wir zwar für die Syntax, also für den Aufbau eines Datensatzes, da haben wir Formalismen, das ist gut, aber die Semantik, also für alles, was über die Syntax hinausgeht, alles, was sich nicht durch eine einfache Aneinanderreihung von einzelnen Elementen beschreiben lässt, da haben wir noch keine gute Sprache für und das wollen wir ändern, indem wir da eine Sprache haben, mit der es alles möglich ist. Und die Vision ist, dass wir in Zukunft für Programme aller Art, dass wir Beschreibungen haben, das ist meine Eingabe, das ist die Ausgabe, die rauskommt. Und hier bitte, lieber Fuzzer, nutz dieses Wissen und jetzt teste mein Programm auf Herz und Nieren, solange wie du möchtest, bis du was findest.
Gibt es bereits die ersten Test-Software-Bots zum vollautomatischen Testen? Wie weit sind Sie da in Ihrer Forschung?
Ja, wir sind gerade dabei, einen ersten sehr leistungsfähigen Prototypen zusammenzustellen. Das Tool nennt sich Fandango, so wie der spanische Tanz. Im April geht das in einer ersten Public Beta heraus. Und wir kriegen da jetzt schon sehr umfangreiches Feedback von Benutzern, die das offensichtlich auch für komplexe Anwendungen einsetzen. Auf jedes komplexe Eingabeformat, wo wir das anwenden, finden wir Fehler. Wir haben zum Beispiel, hatte ich erst vor wenigen Tagen, bin ich mal hergegangen und habe mir gesagt, ich habe hier ein Bild im sogenannten SVG-Format. Das ist ein Vektorgrafikformat, wie es auch im Internet zum Einsatz kommt. Da habe ich gesagt, Fandango, bitte produziere mir mal eine SVG-Datei, die ist 1 Million Pixel groß und 1 Million Pixel breit. Ja, und das hat nach wenigen Millisekunden hat es schon zum Absturz der ersten SVG-Bibliothek gesorgt. Nämlich eine SVG-Bibliothek, die sich rühmte, die am besten getestete von allen SVG-Bibliotheken zu sein. Ja, und solche Effekte finden wir mittlerweile so in ungefähr jedem komplexen System, was wir damit zum ersten Mal testen. Das ist recht spannend.
Klingt auf jeden Fall nach einer großen Vision und nach einem Meilenstein, wo sich wahrscheinlich die großen Tech-Konzerne eigentlich auch die Finger nachlecken, oder?
ja, klar. Also das sind nicht nur Tech-Konzerne, das ist eigentlich die ganze IT-Branche, muss man da sehen. Vor 4 Wochen war ich in Wolfsburg zu Besuch, habe mich mit Volkswagen-Entwicklern unterhalten und die haben mir gesagt, sie können natürlich auch überall einen herkömmlichen Fuzzer, so wie die bis jetzt sind, können sie auch auf alle ihre Software anwenden. Das ist schön und dann können sie prüfen, ob die Zündkerz-Software dann eben auch dann funktioniert, wenn da irgendwelche völlig zerstörten Daten ankommen. Aber was die sich wünschen, und das haben die mir so gesagt, sind Testgeneratoren, die es ihnen ermöglichen, genau auf Wunsch hin Daten zu erzeugen, und weil die nämlich eine gute Idee davon haben, wo die Fehler sind. Und die brauchen dann eben eine Software, die ihnen Testdaten erzeugt. Bitte steuere diese Zündkerze mit diesen Zeitparametern und diesen Voltparametern und was auch immer an. Ja, und dann kann man mit unserer Fandango-Software kann man eben jetzt einen Knopf drücken und kann dann sagen, hier sind genau die erwünschten Daten, so wie sie sein sollen. Und dann drücken Sie den Knopf und dann kommen die Testdaten am anderen Ende raus. Und das ist auch etwas, was nicht nur für Tech-Konzerne, also gut, jetzt ist Volkswagen, definiert sich neuerdings ja auch als Software-Konzern, aber überall dort, wo Software ordentlich zum Einsatz kommt, bieten wir damit halt eine neue Generation von Fuzzern und smarten Fuzzern an. Ja, und ich bin gespannt drauf, wie das denn dann in der Praxis ankommt.
Das sagt Andreas Zeller, CISPA Faculty und Professor für Softwaretechnik an der Universität des Saarlandes. Zum Auftakt unserer Forschungsquartett-Kooperation mit dem CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit hat Professor Zeller über automatisiertes Software-Testing gesprochen, das sogenannte Fuzzing. Danke an Professor Zeller für das Gespräch, an Stefan Ziegert, der das Interview mit ihm geführt hat, und an meine Kollegin Charlotte Detig, die an dieser Folge redaktionell mitgearbeitet hat. Das war's für diese Woche vom Forschungsquartett. Ich nehme diese Folge mal zum Anlass, mich endlich auch mal um meine private IT-Sicherheit zu kümmern. VPN ist da so ein Stichwort, das schon ewig auf meiner To-Do-Liste steht. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt. Da widmen wir uns dann unter anderem der Batterieforschung und sauberen Energiequellen der Zukunft. Seid gespannt, schaltet wieder ein und bis dahin hinterlasst uns gerne eine Bewertung, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, wenn euch das Forschungsquartett gefällt. Mein Name ist Caroline Breitschädel, bis nächste Woche.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem CISPA Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit.